Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Moniraja Sasonanto Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, heute ganz am Anfang die Auflösung von dem Rätsel von Freitag. Was deutest du?
Nee, ich freue mich noch.
Okay. Die Auflösung des Rätsels vom Freitag. Was war die 10. Wurzel? Das wollte man. Hatte ich ja irgendwie nicht auf dem Schirm, hatte ich irgendwie vergessen. Und das Spannende ist jetzt schon, die 10. Wurzel ist Unwissenheit. Also das fand ich dann schon auch bemerkenswert. Avijja, das Pali-Wort für Unwissenheit. Ja, in der bedingten Entstehungskette die Wurzelursache für alles. Und natürlich ist die Wurzelursache auch das Letzte, was sich natürlich auch auflöst. Ja, Avijja, Unwissenheit. Okay. Ja, wir kommen heute nochmal zur neuen Lehrrede. Und ja, ich finde es auch ganz schön, dass man da auch nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen was anderes auch kennenzulernen. Und gleichzeitig habe ich natürlich die Lehrrede schon auch so gewählt, dass sie auf der einen Seite dazu passt, zu dem, was wir jetzt besprochen haben, und gleichzeitig uns auch so ein bisschen vorbereitet, ja, eben auf das, was die Woche oder nach der Woche auch auf uns zukommt. Und die Lehrrede heißt die 8 Ströme der Verdienste, in der angereihten Sammlung eine Lehrrede, im 8 Ströme im Achterbuch. Und, ja. Die angereihte Sammlung ist die Sammlung, wo es nach Nummern geht, wo im Einserbuch natürlich alles enthalten ist, was mit 1 zu tun hat, Zweierbuch 2, 3 und so weiter. Gibt es ja ganz, ganz viele Aufzählungen beim Buddha. Und ja, im Achterbuch sind eben die Dinge zu finden, die mit 8 zu tun haben, logischerweise. Ja. Ganz eine tolle Lehrrede, die, finde ich, auch total in die Tiefe geht und gleichzeitig auch unser Fundament für, ja, für das Leben eben im Alltag auch bietet, letztendlich auch ein Fundament bieten würde für eine Gesellschaft, eine neue Gesellschaftsordnung, also vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Und diese 8 Verdienste sind auf der einen Seite die Zufluchtnahme zu Buddha Dhamma Sangha, das sind die ersten 3 Verdienste, und dann kommen noch 5 weitere Verdienste, und das sind die 5 großen Gaben, so wurde es vom Buddha ausgedrückt, die 5 großen Gaben. Und die 5 großen Gaben sind nichts anderes wie die 5 Tugendregeln. Also auch interessant, dass der Buddha da von den Gaben spricht, bei den Tugendregeln. Und wir werden da natürlich noch ausführlich drauf zu sprechen kommen und jede einzelne von diesen Gaben eben auch nochmal vielleicht auch in einer Tiefe erforschen, die man sonst normalerweise vielleicht nicht so erwähnt, wenn man von der Tugend spricht. Und da möchte ich mit euch auch nochmal in eine größere Tiefe auch reingehen. Zum Beispiel bei der ersten großen Gabe, das ist die Gabe der Gewaltlosigkeit. Und das ist natürlich auch ein Thema, das ja für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist und wo auch verschiedene Ebenen auch angeschaut werden können. Und das ja eine Gabe, eine Übungsmöglichkeit, Übungsempfehlung, wie es manchmal auch genannt wird bei den Tugendregeln, die uns wirklich in die totale Tiefe auch führen kann. Ja, wenn man sich das mal so bewusst macht, was heißt denn eigentlich Gewaltfreiheit in dem umfassenden Sinne? Ja, nicht nur abstehen vom Töten, sondern hat natürlich auch noch ganz viele, viele andere Aspekte. Aber heute möchte ich erst einmal zu den drei ersten Strömen des Verdienstes kommen. Ja, das ist Buddha Dhamma Sangha, die Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha. Und ich denke, das ist auch ein perfekter Zeitpunkt, um auch vielleicht dieses Element der Zufluchtnahme reinzubringen. Wir hatten ja jetzt seit 3 Wochen lang eine Lehrrede vom Buddha, wo wir auch den Buddha, finde ich, auch sehr, sehr gut kennengelernt haben. Und ja, und auch nicht nur den Buddha kennengelernt haben, sondern auch ja, so ein bisschen die Sangha auch kennengelernt haben. Wir haben ja auch seinen Sohn da ganz gut kennengelernt. Wir haben auch den Sariputta kennengelernt, den Mentor vom Rahula und den Hauptschüler vom Buddha kennengelernt. Wir haben Ananda kennengelernt und auch vielleicht auch vielleicht auch gewisse Sympathien für den einen oder anderen auch entwickelt. Und das ist auch was ganz Schönes, also gerade wenn man auch von der Sangha spricht und wenn man etwas mit den Lehrreden vertraut ist und vielleicht auch den ein oder anderen Mönch aus den Lehrreden auch kennt und dann so ein bisschen zu schauen, wer spricht mich denn besonders an oder wo geht mein Herz auf, wo geht mein Herz hin? Aber erst einmal zum Buddha. Und ja, ihr habt es auch gemerkt wahrscheinlich in meinen Darlegungen, wo immer wieder auch, wenn ich vom Leben vom Buddha gesprochen habe, gewisse Situationen auch geschildert habe, wo ich immer wieder auch sehr tief berührt war, wenn ich mir das so vorgestellt habe, wie die Zeit da war, wie die da praktiziert haben und dann wie verschiedene Situationen auch waren, wie das sich auch dargestellt hat, wie Begegnungen stattgefunden haben, wie vielleicht auch tatsächlich Wortlaute ausgetauscht wurden. Also gerade das letzte nochmal, wo ich auch so wieder so tief berührt war, dieses, wo Ananda nicht nachgefragt hat, wo der Ananda den Buddha nicht gebeten hat, dass der noch länger da bleiben soll oder wiederkommen soll. Auch wie es in der tibetischen Tradition ja also eine Möglichkeit ist, wo Schüler, Schülerinnen einen erleuchteten Lama oder Rinpoche eben auch mit entsprechenden Gebeten auch auffordern oder einladen, wiederzukommen. Ja, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, bedeutet natürlich auch, dass wir uns den Buddha noch mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Auch eine Praxisform bei der Anusati-Praxis, von der ich auch immer wieder erzählt habe, wo der Buddha wieder in einer Lehrrede darauf hinweist, dass wir, wenn wir diese Anusati-Praxis praktizieren, dass wir mit dieser Praxis auch vollkommene Freiheit erreichen können. Nur wenn wir schon eine von diesen Anusati-Praktiken praktizieren, können wir schon vollkommene Freiheit erreichen. Und die erste von diesen 10 bzw. 6 Anusati-Praktiken ist Buddhanusati. Also Buddhanusati bedeutet Anusati, wiederholtes, sich, ich würde so übersetzen, wiederholtes sich mit dem Herzen auf den Buddha ausrichten oder mit dieser Buddha-Energie zu sein. Sati ist ja auch Sein, Bewusstheit und Sein, hat man davon gesprochen. Und sich immer wieder mit dem Herzen auf den Buddha auch ausrichten, auf dieses, wie ich es manchmal auch bezeichne, auf dieses personifizierte, heile Energiefeld ausrichten. Und versuchen eben so gut es uns möglich ist, vielleicht auch erst einmal gedanklich und mit einem gewissen Verständnis uns dem anzunähern, aber dann vielleicht auch gefühlsmäßig da immer tiefer auch einzusteigen und vielleicht irgendwann dann auch mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Liebe auch uns auf dieses Energiefeld auch ausrichten, das immer natürlich noch vorhanden ist. Alles ist immer da, nichts verschwindet. Der Körper vom Buddha ist nicht mehr da, aber dieses Energiefeld ist nach wie vor vorhanden und nach wie vor zugänglich. Und sonst gäbe es weder das Buddha-Haus noch gäbe es die Metta-Vihara, wenn dieses Energiefeld nicht noch am Wirken wäre. Es wäre sonst nicht möglich. Also wenn gibt eine Prophezeiung, wo gesagt wird, dass die Lehre des Buddha 5000 Jahre Bestand haben wird. Und in der Mitte dieser Zeit ist nochmal eine besondere Zeit, wo 100 Jahre praktisch stattfinden, wo diese Lehre nochmal eine neue Blüte bekommt und wo der Zugang zu dieser Lehre nochmal sehr, sehr gut möglich ist. Ja, und wir befinden uns ungefähr in dem 60. Jahr von diesen 100 Jahren. Also in den letzten 60 Jahren hat die Lehre nochmal, gerade auch im Westen, einen starken Aufschwung bekommen. Und jetzt haben wir noch 40 Jahre, und um dieses Energiefeld nochmal sehr, sehr gut zugänglich zu haben. Und dann geht es schon wieder eher, löst sich dann auf, bis sich ja, in 2500 Jahren vielleicht vollkommen dann aufgelöst hat und niemand mehr an den Buddha denkt oder er ganz einfach in Vergessenheit geraten ist. Ja, und das ist auch die Voraussetzung, dass der Buddha in Vergessenheit geraten ist und das Dhamma in Vergessenheit geraten ist und die Sangha in Vergessenheit geraten ist, sodass dann auch wieder ein neuer Buddha auch auftauchen kann, der ja als Aufgabe hat, das Dhamma wieder neu zu entdecken. Wieder ein Selbsterleuchteter, wie es auch in der Übersetzung heißt. Ein Selbsterleuchter, der selber den Weg findet und deswegen auch ein Buddha ist. Wobei es gibt immer wieder auch Praktizierende, die selber den Weg finden. Es sind Pacheka-Buddhas. Aber im Unterschied zu den Pacheka-Buddhas hat ein vollkommener Buddha hat die Fähigkeit, auch den Weg, den er selber gefunden hat, dann auch noch zu lehren. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, dass derjenige, der erleuchtet worden ist, auch die Fähigkeit hat zu lehren. Also es gibt eben Wesen, die selbst Erleuchtete sind, aber die Fähigkeit zum Lehren nicht haben. Pacheka-Buddhas. Ja, sich vielleicht an allererster Stelle sich bewusst zu machen, was das bedeutet, selbst den Weg zur Freiheit zu finden. Das können wir nur erahnen. Wir haben ja jetzt alle Hilfsmittel, die man sich nur vorstellen kann. Wir haben ja, 17.500 Lehrreden in der Theravada-Tradition. Wir haben 45 Jahre Lehrtätigkeit vom Buddha. Wir haben gute Überlieferungen. Wir haben gerade in der jetzigen Zeit nochmal Zugang durch World Wide Web zu allen Lehrreden. Ist alles im Internet enthalten. Wir haben zu allen Kommentaren und alles haben wir zur Verfügung. Wir haben viele, viele Lehrer, die momentan auch im Westen lehren. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr privilegierte Zeit, in der wir uns befinden. Ja, und das Dhamma hat tatsächlich nochmal so eine Blüte auch bekommen. Ja, der Buddha hat selbst diesen Weg gefunden. Also man kann anhand der Lehrreden, die, wenn man liest und auch von anderen Überlieferungen, die uns zugänglich sind, kann man eben auch den Weg, den der Buddha da beschritten hat, bis er erleuchtet worden ist, nachvollziehen. Und der Weg war nicht einfach. Also gerade dieser asketische Teil, der 6 Jahre gedauert hat, wo er wirklich in die extremste Askese, die möglich ist, also die ein Normalsterblicher wahrscheinlich auch gar nicht überleben könnte, da war eben der Buddha auch mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Und diese Askese hat er gemacht und hat dann unter Einsatz seines Lebens die Wahrheit gefunden. Und hat dann eben ja, sich überreden lassen, muss man ja sagen, von einem hohen Deva, und der ihn gebeten hat, es gibt doch einige Wesen mit wenig Staub auf den Augen, und aus Mitgefühl für diese Wesen, bitte, bitte lehre das, was du gefunden hast. Und er akzeptiert es, Buddha, und lehrt 45 Jahre seines Lebens, lehrt er jeden Tag, legt teilweise lange, lange Strecken zurück, um Wesen, die bereit sind, das Dhamma nahezubringen. Und es wird gesagt, dass er am Morgen immer wieder sein himmlisches Auge benutzt hat, das Netz des Dhamma sozusagen auch ausgeworfen hat, um auch zu sehen, ob da jemand irgendwo ist, der vielleicht die Fähigkeit hat, das Dhamma auch zu verstehen. Und wie gesagt, er hat da keinen Weg gescheut, auch dann zu solchen Menschen auch hinzugehen. Oft waren es auch Wanderasketen, oft waren es Asketen aus anderen Traditionen, manchmal waren es auch Brahmanen aus der höchsten Kaste. Und Buddha hatte die Fähigkeit, allen auch auf eine ganz spezielle Art und Weise zu begegnen. Er hatte auch die Fähigkeit der Herzensschau und wusste genau, wie er einzelne Asketen oder auch Männer und Frauen, wie er die berühren kann, was er ihnen zu sagen hat und wie er sie vielleicht auch nochmal in einer Diskussion auch überzeugen kann. Also gerade die Brahmanen, das waren ja auch hohe Gelehrte, und die waren ja oft gar nicht einfach, da umzustimmen, und es war ja schon auch fast ein bisschen eine Mutprobe dann für einen Brahmanen, dann mal wirklich zum Buddha zu gehen und sich zur Seite niederzusetzen und dann Grußworte auszutauschen und dann vielleicht auch die eine oder andere Frage auch zu stellen. Ja, den Buddha auf die Art und Weise mal kennenzulernen, als großen Weisheitslehrer, vielleicht für die meisten von uns eine Art, wie wir dem Buddha gut begegnen können, wie wir unser Herz für den Buddha öffnen können, eben diese Weisheitslehre, die er vermittelt hat, uns klar zu machen und wie er eben keine Mühen gescheut hat, die auch zu vermitteln. Dann ein anderer Aspekt ist, er war auch ein großer Ordensgründer. Das ist auch ein Aspekt, den man schon auch würdigen kann. Er hat da einen Orden auch etabliert, der über viele Jahrhunderte ja Bestand hatte und auch heute noch eben vorhanden ist. Und die Überlieferung hat vor allem auch über einen Orden auch stattgefunden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und er hatte auch das Talent, also den Orden so zu organisieren, und sodass das wirklich auch alles relativ gut funktioniert hat. Und jeder, der schon mal in einer Gemeinschaft gelebt hat, weiß, wie anstrengend es auch ist, in einer Gemeinschaft zu leben und da so eine riesige Gemeinschaft zu führen und das zu organisieren. Natürlich auch immer im Zusammenhang mit seinem Aufwärter, mit Ananda, der ja auch so Managerfähigkeiten wahrscheinlich hatte und da auch ganz, ganz viel Einsatz gebracht hat. Und das eben so aufzubauen und so zu organisieren, also das war nochmal eine weitere Fähigkeit, die der Buddha eben hatte. Ich denke, dass seine Ausbildung auch schon in seinem Elternhaus stattgefunden hat, wo er eigentlich ja zum Nachfolger von seinem Vater eigentlich trainiert wurde und mit organisatorischen Elementen natürlich sehr, sehr vertraut war, auch mit wie kann man in einer Gemeinschaft auch einen Konsens finden, wie kann man Streit auch schlichten, und all das, denke ich, war ihm sehr, sehr bewusst und war er drin geübt und damit vertraut, sodass er eben diese Fähigkeit auch hatte, als er den Orden gegründet hat. Ja, dann auch, wenn man so diese ganzen Ordensgeschichten auch sich durchliest und damit vertraut wird, und dann eben auch zu sehen, was für ein großer Pragmatiker eben der Buddha auch war. Also dass er wirklich einer war, der nicht nur diese übernatürlichen Fähigkeiten hat, hatte, sondern er war auch jemand, der mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden ist. Also der sich darum gekümmert hat, wie man das Klo am besten baut und wo es dann sogar einmal einen Streit gegeben hat. Ich glaube, ich hatte hier schon erwähnt, den Streit von Kosambi, wo eben zwei Fraktionen dann eben ja, sich uneins waren, wie man einen Toilettengang ordentlich sozusagen bewerkstelligt. Die einen hatten, also gerade mit dem Wassereimer, die einen hatten das so gemeint und die anderen hatten das so gemeint. Und aus so einer Kleinigkeit ist dann eben ein großer Streit entstanden, wo eben der Buddha nicht einmal mehr helfen konnte, wo sie zum Buddha gesagt haben, bitte Ehrwürdiger, verlasse uns wieder, du kannst uns da nicht helfen. Also kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie stur die auch waren. Also wenn man nicht einmal den Buddha noch zu Wort kommen lässt, also waren wahrscheinlich zwei sehr sture Mönche, die den Streit angefangen hatten und die hatten dann auch ihre Anhängerschaft. Und dann ist auch wieder so eine Anekdote, wo dem Buddha auch wieder so menschlich rüberkommen lässt. Er geht dann, er verlässt dann tatsächlich diesen Ort und macht sich zu drei Schülern, wo er weiß, die praktizieren ganz in seinem Sinne und sind eine gute Gemeinschaft, wo alles picobello läuft. Und das ist der Anuruddha, der Nandi und der Kimbila. Und die sind in einem Park, praktizieren die. Und der Buddha geht zu dem Park hin und dann sagt der Parkwächter, da darfst du nicht reinkommen, da sind drei Ehrwürdige, die da intensiv am Praktizieren sind. Also sie weisen den Buddha zurück, das muss man sich auch vorstellen, wo man immer denkt, ja, der Buddha, der hat doch diese Ausstrahlung, die jeder sofort mitbekommt und wo jeder sofort in Ehrfurcht erstarrt und wo ihm jeder Weg auch sofort gewährt wird. Und nee, überhaupt nicht, sondern der Parkwächter sagt, nee, da darfst du nicht rein. Also wieder so, also zuerst wird er da abgewiesen und dann darf er da nicht rein. Also wo, wenn ich mir das immer so bewusst mache, also da geht mein Herz für den Buddha so auf, dass er auch so diese ganz normalen Schwierigkeiten auch hatte und die auch irgendwie bewerkstelligen musste. Ja. Okay, Anuruddha, auch einer, der mit dem himmlischen Auge ausgestattet war, einer von den drei, kriegt es mit, dass der Parkwächter zum Buddha sagt, dass er da nicht reinkommen darf und kann man sich ja ungefähr vorstellen, ist wahrscheinlich eiligen Schrittes sofort da hingestürzt zum Parkwächter und hat gesagt, das ist der Ehrwürdige, bitte lass den schon rein. Der Buddha kommt dann rein und inzwischen haben die anderen beiden Mönche dann auch einen Sitz vorbereitet und ja, der Buddha fragt die drei Mönche dann, wie sie praktizieren. Und das ist auch eine ganz bemerkenswerte Lehrrede, wo sie eben schildern, wie sie praktizieren, wie eine ideale Gemeinschaft eben ausschauen kann, sodass das wie Milch und Wasser zusammenfließt, zusammenkommt, wo kein Unterschied mehr zu finden ist. Und darüber gibt es auch eine Lehrrede. Ja, das ist auch sowas, wo ja, das Herz vielleicht auch berührt wird für den Buddha, dass da eben auch so menschliche Elemente da waren. Ja, und dann bei mir auch, wenn ich diese Praxis auch mache und dann versuche, in dieses heile, personifizierte, heile Energiefeld auch mich dem anzunähern und mich auf das auszurichten, da ist dann immer wieder auch ganz, ganz viel Liebe da, muss ich sagen. Also das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges und Wertvolles. Wie können wir die Liebe auch zum Buddha im Herzen entfalten und nicht nur im Kopf entfalten, sondern wirklich auch im Herz entfalten. Und da haben wir eben vielleicht so die Liebe, die oder die Zuwendung oder die Wertschätzung, die das Hingewendetsein, das vielleicht zuerst über den Kopf stattfindet, die können wir eben auch noch mehr in das Herz reinnehmen. Vielleicht auch die Qualitäten, die wir mit einem Buddha verbinden, auch uns noch mehr bewusst machen. Ein tiefer Frieden, also das ist bei mir immer mit dem Buddha auch verbunden, also dieser Frieden, den der Buddha ausstrahlt, gleichzeitig auch so eine heitere Gelassenheit ist etwas, was der Buddha ausstrahlt, natürlich auch Weisheit, gerade dieser Shakyamuni Buddha, der eine tiefe, tiefe Weisheit auch ausstrahlt und dann vielleicht auch, ist man gekommen, dann vielleicht sich auch einmal so diesen ja, personifizierten Frieden auch vorzustellen, Vielleicht ist das für unser Zugang, einen personifizierten Frieden vorzustellen, den Buddha eben als personifizierten Frieden sich vorzustellen oder als personifizierte heitere Gelassenheit sich vorzustellen oder als personifizierte Weisheit sich vorzustellen und zu versuchen, sich da hinzuwenden, sich da auszurichten und gleichzeitig sich auch immer wieder bewusst zu machen, und das ist ja auch ein ganz wichtiges Element bei der Zufluchtnahme, dass diese Kraft, diese Buddha-Natur letztendlich auch in uns wohnt. Diese reine Bewusstheit, diese klare Bewusstheit, diese tiefgehende Weisheit, dieser tiefe Frieden, das ist ja etwas, was auch in uns allen vorhanden ist. Unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht. Durch hinzugekommene Trübungen haben wir den ursprünglichen Geist, unseren ursprünglichen Zustand, unser wahres Wesen vergessen. Also das vielleicht auch sich immer wieder bewusst zu machen, dass Zufluchtnahme auf der einen Seite bedeutet, tatsächlich auf dieses personifizierte heile Energiefeld sich in Anführungszeichen äußerlich auszurichten und gleichzeitig aber auch auf dieses heile Energiefeld in uns auch auszurichten. Für mich bedeutet Zufluchtnahme auch immer wieder dieses Ja zu formulieren, dieses Ja zu etablieren, dieses Ja zu einem Weg zur Buddha-Natur. Wie weit wir auf dem Weg dann kommen, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Ich denke, wir machen alle unsere Schritte, wir machen alle unsere Erfahrungen, wir sind alle irgendwie auf diesem Weg auch angekommen. Aber Zufluchtnahme bedeutet wirklich, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von meinem Leben ist. Vielleicht sogar auch die Priorität in meinem Leben bekommt. Aber das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt bei Zufluchtnahmen die Voraussetzung ist. Zufluchtnahme bedeutet vor allem Ja zu diesem spirituellen Weg zu sagen. Das Dhamma ist natürlich auf der einen Seite die Lehre des Buddha. Ich nenne es immer ganz gern die Lehre vom Leben. Ja, vielleicht auch ein ganz interessanter Begriff, die Lehre vom Leben. Wie kann Leben tatsächlich funktionieren und wie funktioniert Leben nicht? Ja, haben wir in den vier edlen Wahrheiten ganz, ganz ausführlich besprochen. Missbrauchen wir, könnte man vielleicht auch sagen, wir immer wieder das Leben, wie tun wir dem Leben immer wieder Gewalt an und wie können wir heilsam leben, wie können wir im Einklang mit dem Leben sein, wie können wir ein harmonisches Leben gestalten, ein gewaltfreies Leben gestalten, wie können wir anfangen mitzufließen mit dem Leben. Wie können wir aufhören, uns immer dagegen aufzulehnen? Wie können wir letztendlich aufhören, immer wieder zu versuchen, diese Separierung, dieses Mein, Mir und Mich-Gebäude aufrechtzuerhalten? Wie können wir rauskommen aus dieser Ich-Bezogenheit und mehr anfangen, mit dem Leben mitzufließen? Natürlich ist es auch eine schöne Möglichkeit, sich mit dem Dhamma, mit der Lehre des Buddha auseinanderzusetzen, vielleicht sich tatsächlich auch einmal die eine oder andere Lehrrede auch vorzunehmen. Ich werde im Laufe der nächsten Tage diese Lehrrede, die wir jetzt besprechen, auch verteilen, sodass ihr vielleicht auch für zu Hause auch eine Unterstützung habt und da nochmal immer wieder nachlesen könnt, immer wieder Unterstützung findet. Vielleicht Dieter, wenn wir diese Lehrrede auch für alle auch kopieren könnten, das wäre toll, dass wir es dann auch verteilen können und ihr dann gut mitmachen könnt und das begleiten könnt. Ja, auch eine schöne Möglichkeit, das Dhamma natürlich tiefer und mehr kennenzulernen. Letztendlich ist das Dhamma die Wahrheit. Ja. Sind auch die Naturgesetze. Wie können wir im Einklang mit den Naturgesetzen leben? Wie können wir im Einklang mit der Wahrheit, mit der absoluten Wahrheit auch leben. Einige von euch sind ja vielleicht auch deswegen auf den spirituellen Weg gekommen, weil sie eben die Wahrheit immer schon gesucht haben. Und irgendwann kriegt man dann mit, ja, In der buddhistischen Lehre ist tatsächlich von der Wahrheit die Rede. Und da wird sogar ein Weg gelehrt, wie ich die Wahrheit finden kann. Und das ist vielleicht die Motivation, die uns auf den Weg bringt und auf dem Weg bleiben lässt. Andere suchen Freiheit. Also für mich war das so die Haupt- oder ist nach wie vor eigentlich so die Hauptmotivation. Die Freiheit. Ich komme natürlich auch aus einer Generation, wo Freiheit, es war ja die Hippie-Zeit, wo Freiheit eigentlich so das Nonplusultra war. Und wie kann ich frei werden? Wie kann ich Freiheit leben? Ja. Und dann hat man erst einmal viele Dinge ausprobiert, die mit Freiheit eigentlich noch nicht, gar nicht viel zu tun hatten, wo man wieder irgendwas halt versucht hat. Und dann irgendwie, wo ich dann mit der Meditation, mit der Buddha-Lehre in Kontakt gekommen bin, und dann ist das Herz schon sehr, sehr aufgegangen, wo ich dann auch mehr und mehr verstanden habe, was Freiheit wirklich bedeutet. Und da hatten wir auch in der Lehrrede, die wir bis Freitag jetzt besprochen hatten, war ja auch Freiheit ganz ein zentrales Element. Ja, und dann die Sangha. Natürlich die Gemeinschaft, die Arya-Sangha, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft derjenigen, die den Weg beschritten haben, die Gemeinschaft derjenigen, die die Lehre weitergegeben haben, aber auch die Gemeinschaft der Übenden. Und da gehören wir ja alle dazu. Auch wir sind Sangha. Ab und zu habe ich den Begriff schon verwendet. Auch wir sind Sangha. Hier gerade in diesem Kurs sind wir ganz eine tolle Sangha geworden. Eine wirklich, wir haben uns alle nach allen Kräften bemüht. Also ich begleite euch ja alle und ich kann das wirklich aus ganzem Herzen sagen. Also es ist eine richtig gut übende Sangha geworden. War es natürlich auch am Anfang schon, aber da war es noch so ein bisschen vielleicht mit mehr Reibung auch verbunden. Aber inzwischen ist eine ganz tolle Energie auch entstanden, eine ganz tolle Sangha entstanden, eine ganz ja, gegenseitig unterstützende Gemeinschaft entstanden. Aber Sangha bedeutet eigentlich auch noch mehr, das bedeutet auch Verbundenheit. Das bedeutet auch Verbundenheit nicht nur unter Menschen, sondern es bedeutet Verbundenheit wieder mit allem Leben, mit allem Sein, mit aller Schöpfung. Ja, das ist auch Sangha, das ist auch ein Aspekt von Sangha. Auch wenn wir zum Beispiel von Permakultur sprechen, das ist ja jetzt gerade etwas, was gerade so, ja, man hat fast ein bisschen das Gefühl, eine Modebewegung auch ist. Ganz, ganz gut auch, dass das so ist, dass immer mehr Menschen von Permakultur sprechen. Und da wird aber manchmal unter Permakultur verstanden, dass man eben so ein bisschen lockerer gärtnern kann. Also wo man nicht alles Unkraut sozusagen beseitigen muss, wie man es vielleicht vorher beim Gärtnern beseitigt hat, sondern man kann auch so ein bisschen dies und jenes wachsen lassen. Das ist nicht Permakultur. Permakultur ist natürlich auch mit den Pflanzen zu sein und zu erspüren und mehr zu erforschen und mitzubekommen, was für Pflanzen vertragen sich gut miteinander, was unterstützt sich gegenseitig, was spendet gegenseitig Schatten und was ist eher behinderlich und was, wo kann ich vielleicht auch mich ganz raushalten und sozusagen der Natur auch wieder das selber überlassen. Die Weisheit hat ja auch eine sehr große Weisheit, auch die ihr innewohnt. Und das eben auch immer mehr wieder zu beachten. Aber Permakultur bedeutet natürlich nicht nur die Gemeinschaft der Pflanzen, sondern bedeutet auch die Gemeinschaft der Tiere. Wie kann man Tiere auch in das Ganze reinbringen, mit den Pflanzen reinbringen, sodass das auch in Harmonie ist? Und dann natürlich auch, wie können wir die Menschen auch damit reinbringen? Also letztendlich bedeutet natürlich Permakultur auch, dass wir da nicht als Menschen dann außen vor sind, sondern wir müssen auch Teil von dem ganzen Prozess werden. Und deswegen ist es so wichtig auch, wenn wir in einem Permakulturprojekt leben oder dabei sind, dass da auch natürlich auch diese Gemeinschaftsarbeit unter den Gemeinschaftsmitgliedern, die menschlich da eben dabei sind, dass da auch viel dran gearbeitet wird. Ganz, ganz wichtig, gerade in Bezug auf diesen Begriff der Permakultur. Aber auch Sangha, es ist eigentlich auch, könnte man sagen, er ist auch eine Art Permakultur, die Sangha, diese Verbundenheit zu erleben und diese Verbundenheit auch, ja, nicht nur in sich zu erleben, sondern eben auch das zum Ausdruck bringen. Ich habe mir gedacht, dass wir heute Abend, ich möchte da die Band nochmal fragen, Peter vielleicht auch noch informieren, es wäre schön, wenn wir heute Abend das Zufluchtsmantra spielen könnten, sodass ihr auch vielleicht heute Gelegenheit habt. Das, denke ich, ein toller Zeitpunkt für Zuflucht nehmen, für diejenigen, die das gerne machen würden. Dass wir heute Abend, ich werde dann vielleicht heute Abend noch mal ein paar Worte sagen, bevor wir die erste Meditation machen, und dass wir dann begleitet von euch, von der Band, dann dieses Zufluchtsmantra vielleicht auch mal eben auch so singen können, dass wir tatsächlich auch wirklich da Zuflucht nehmen und dann sagen, ja, das ist mein Zufluchtsmantra und ich nehme Zuflucht. Und das ist auch schön, dass wir es immer wieder auch gehört haben und immer wieder mitgesungen haben, sodass wir es dann auch zu Hause immer wieder auch uns daran erinnern können. Also auch eine schöne Möglichkeit. Ich hatte es früher, wo ich noch Mönch war, hatte ich auch Zuflucht so gegeben, und ich bin ganz einfach da noch ein bisschen unsicher, ob das so okay wäre. Aber ich finde jetzt die Art, finde ich, eine ganz schöne Möglichkeit, die wir heute Abend zusammen machen können und da zusammen Zuflucht nehmen können, und das begleitet durch die Band. Zuflucht ist was sehr, sehr Kraftvolles, und wir werden die Kraft nicht nur in dem Retreat noch weiter brauchen, sondern wir werden diese Kraft auch zu Hause brauchen. Es ist eine der schönsten und kraftvollsten Unterstützungen, die wir uns noch vorstellen können. Also gerade zu Hause, wenn wir wieder auch Zeiten erleben werden, wo es nicht so einfach ist, wo uns nicht der Gong wieder in die Meditation holt, wo nicht alle anderen auch am Üben sind, sondern wo wir Situationen erleben werden, wo es eben wieder anders ist. Und wo wir vielleicht auch Situationen erleben werden, wo es auch schwierige Emotionen hochkommen und wo vielleicht auch Angst hochkommt. Und Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha ist eins der stärksten Mittel, die wir gegen die Angst vor allem auch haben. Und ich denke, das ist eine Kraft, die wir da zur Verfügung haben, die kann man gar nicht hoch genug schätzen, die wir vor allem auch zu Hause auch brauchen können und einsetzen können. Ich möchte euch da ein Beispiel geben, wie stark diese Kraft ist. Und das ist ja von einem Mädchen, die so 14, 15 Jahre alt war und Krebs hatte. Und ihr Vater war Arzt, Onkologe, also der sich natürlich da auch mit der ganzen Sache sehr intensiv natürlich schon auseinandergesetzt hat. Und das kann man vorstellen, es war sein einziges Kind, seine einzige Tochter. Und kann man sich ja vorstellen, dass er natürlich alles versucht hat, seiner Tochter zu helfen. Ja. Und leider, muss man sagen, konnte er ihr nicht helfen. Die Krankheit ist fortgeschritten, ist immer weiter fortgeschritten, und irgendwann war es dann klar, diese letzten Tage, letzten Wochen, sind jetzt angebrochen, und er ist dann mit ihr ins Krankenhaus gegangen, wo er auch gearbeitet hat, und hat ihr auch das Versprechen gegeben, ich werde an deiner Seite sein bis zum letzten Atemzug. Du brauchst von der Seite her keine Angst haben. Und ja, und bei der Aufnahme ins Krankenhaus, da wird ja dann auch immer gefragt, was für eine Religion man angehört. Und dann, wie es auch manchmal so ist, dass die Eltern für die Kinder antworten. Und der Vater hat dann für die Tochter geantwortet, sie gehört keiner Religion an. Weil er war buddhistisch unterwegs und hat gedacht, die Tochter ist jetzt auch, er hat sie auch nicht christlich erzogen, also gehört keiner Religion an. Da hat sich die Tochter zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich würde sagen, ich bin halbe Buddhistin. Sie hatte nämlich schon ein paar Vorträge von Ayakema gehört. Ayakema wurde von dem Arzt immer wieder eingeladen, der war in Nürnberg, wurde immer wieder eingeladen, und er hat immer wieder die Tochter mit den 14 Jahren, hat er sie zu den Vorträgen mitgenommen, und sie hat dann gesagt, ich würde sagen, ich bin halbe Buddhistin, also auch ganz, ganz sympathisch. Ja, und sie war dann in diesem Krankenhaus, die Zeit ist vorangeschritten, und es war dann klar, das kommt jetzt die letzte Tag, die letzte Nacht, und dieses Mädchen hat unsagbare Schmerzen bekommen. Kann vorkommen, dass nichts hilft, alle Morphiumgaben keine Hilfe bieten, alle Schmerzmittel, anderen Schmerzmittel keine Hilfe bieten. Und der Arzt, kann man sich ja vorstellen, der wollte seiner Tochter natürlich zumindest die Schmerzen ersparen. Und das kann man sich auch ungefähr vorstellen. Das ist, denke ich, das größte Ducker, das man sich nur irgendwie vorstellen kann, dass das einzige Kind, das man hat, dass das nicht nur stirbt, sondern unter äußersten Qualen stirbt. Also dass die so Schmerzen hat, dass man es eigentlich nicht aushält. Aber weil er ihr das Versprechen gegeben hat, ist er eben an ihrer Seite geblieben. Und in seiner tiefen Verzweiflung, das war klar, die wird nicht mehr lang leben, in seiner tiefen Verzweiflung fängt er an, Zuflucht zu erinnert er sich an die Zuflucht, fängt er an, Zuflucht zu nehmen zu Buddha Dhamma Sangha und zu allen Heiligen, die ihm nur eingefallen sind, und spricht es dann auch laut aus im Beisein seiner Tochter. Und als er angefangen hat, Zuflucht zu nehmen, waren die Schmerzen von einem Moment auf den anderen komplett weg. Und seine Tochter ist nochmal in einen sehr, sehr friedlichen Zustand übergegangen, hatte dann noch 3-4 Stunden zu leben. Und er hat sie dann mit einer liebenden Güte-Meditation, hat er sie dann sozusagen über die Schwelle begleitet. Also das finde ich ganz eine bemerkenswerte Geschichte, wo man auch sehen kann, wie kraftvoll Zufluchtnahme ist. Aber bitte nicht warten, bis man dann am Sterbebett liegt und dann vielleicht nicht mehr ein- und ausweist und dann vielleicht dann auch gar nicht mehr an die Zuflucht denkt, sondern es ist eine Kraft, die uns immer zur Verfügung steht, die wir eigentlich jeden Tag uns erinnern sollen, wo wir uns jeden Tag hinwenden können, wo wir jeden Tag diese Texte, diese Zufluchtnahme auch rezitieren können. Also es ist eine Kraft, auch wenn bei mir manchmal kommt schon auch vor, dass irgendwelche Zustände in mir sind, wo ich denke, das ist jetzt nicht so toll, wo dann Tendenzen auch zur Angst da sind, wo man denkt, das ist jetzt nicht so toll, und dann ist immer Zufluchtnahme und das hilft immer. Allein zu wissen, Mensch, ich habe ja Zuflucht, ich habe ja diese Zuflucht, mir kann ja nichts passieren. Also ich bin ja total beschützt, mir kann nichts passieren. Ich bin ja in diesem Energiefeld der Zufluchtnahme drin. Was vielleicht auch ganz interessant ist, dass diese 5 großen Gaben, und da werden wir morgen dann drauf zu sprechen kommen, diese 5 großen Gaben auch die Qualität haben, uns von jeglicher Furcht zu befreien. Wenn wir diese 5 Tugendregeln praktizieren, haben die Kraft und die Qualität, uns von jeglicher Furcht zu befreien. Also das wird eben im Text ganz deutlich vom Buddha auch ausgesprochen und finde das auch bemerkenswert. Jetzt haben wir die Zufluchtnahme, dann haben wir die Sila-Praxis, die wir auch mit nach Hause nehmen können, die wir immer praktizieren können, die uns immer zur Verfügung steht, wo es nicht darum geht, ich habe keine Zeit zu praktizieren, sondern Sila können wir immer praktizieren. Das ist ja das Fundament auch für unseren spirituellen Weg. Sila, Samadhi, Panya, das sind ja diese 3 Bestandteile, aus denen der Weg besteht. Sila, diese Tugend, oder ja, Tugend, manchmal wird es auch in den alten Überlieferungen wird Sittlichkeit genannt, aber das ist natürlich ein Wort, das wir nicht so gern hören, oder auch Tugendregel. Es ist auch nicht so, Übungsempfehlungen, das habe ich sonst normalerweise verwendet, Übungsempfehlungen. Wir haben 5 Übungsempfehlungen vom Buddha geschenkt bekommen. Das ist eigentlich auch ein ganz schöner Ausdruck. Aber wir haben da die 5 großen Gaben. Also das ist doch sensationell, dass der Buddha die Sittlichkeit auf die Art und Weise ausdrückt. Und es befreit uns von jeglicher Furcht. Genauso wie uns die Zufluchtnahme von jeglicher Furcht befreit. Und dann, wenn wir dann noch als 3. Mittel die Unterbauchatmung verwenden, na, sind wir dermaßen gut ausgestattet für unseren Alltag, für unser Leben zu Hause, wo uns nichts mehr passieren kann. Auch noch Unterbauchatmung. Mein Bruder hat in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, ich habe es ja schon erwähnt, und hat da viel, viel Forschungsarbeit auch gemacht und viel, viel Meditationsarbeit und Achtsamkeitsarbeit gemacht. Und er hat dann festgestellt, dass die Unterbauchatmung das allergeeignetste Mittel ist, um aus irgendwelchen Ängsten auch rauszukommen. Und bei ihm waren ja also reichlich Patienten auch da, die mit viel Ängsten zu tun hatten. Also ich denke nochmal ganz andere andere Ängste, wie wir vielleicht auch haben, die mit starken Zwängen auch zu tun hatten und mit auch anderen psychischen Problemen zu tun hatten. Wobei, manchmal denke ich mal, haben wir auch. Wir haben auch alle unsere Problemchen oder manchmal auch große Probleme. Wir haben auch alle unsere Süchte, habe ich schon erwähnt. Wir haben alle unsere Zwänge, auch da muss ich. Und wir haben natürlich auch alle unsere Ängste und manchmal hat man auch das Gefühl, wir haben alle unsere Phobien und unsere Psychosen, die wir hegen und pflegen auch, sodass sie gut gedeihen können. Also dieses Schmerzkörper immer wieder auch so dem Nahrung zu geben. Und das ist schon auch so, manchmal auch so mit psychischen Tendenzen verbunden. Ja, also wir haben hier eine tolle Ausrüstung, die wir die nächsten Tage genau kennenlernen werden und die uns eben auch die Möglichkeit geben, zu Hause einen Werkzeugkoffer zu haben, der uns beschützt, der uns befreit, der uns Orientierung gibt, der uns Halt gibt und der uns auf dem Weg bleiben lässt. Gut, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.